Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es mal wieder um Schiedsrichterentscheidungen, vielleicht auch noch das ein oder andere Update zu Verletzungen, aber es geht auch um Olympia 2026, genauer gesagt um die Eisfläche bei Olympia 2026 und das Eishockeystadion, zumindest das große bei Olympia 2026, und damit fangen wir auch an, und das ist eines der großen Themen in Nordamerika. Zum einen wird die Halle, in der vor allem die großen Teile des Männerturniers ausgetragen werden sollen, nicht so fertig und nicht so früh fertig, wie das versprochen wurde. Aktuell ist der Zeitplan so, dass am 2. Februar die Halle fertig wird. Nun sagt er, okay, was hat das für eine Bedeutung? Am 5. Februar soll das Eishockeyturnier der Damen beginnen und am 11. Februar soll das Eishockeyturnier der Männer beginnen. Da passen insgesamt 16.000 Zuschauer rein in die, ich versuche mal den Namen auszusprechen, Santa Giulia, würde ich das mal aussprechen, Eishockey Arena. Und es gibt eine zweite Row Facility, wie auch immer die dann ausgesprochen wird. Und normalerweise sollten die jetzt schon fertig sein. Es sollte Probeturniere geben, Probeveranstaltungen und so weiter. Das Ganze wird nicht der Fall sein und es besteht vor allem die Sorge, dass die Qualität des Eises nicht dem entspricht, was NHL-Standard ist, und dass damit natürlich dann das Verletzungsrisiko steigt an der Stelle. Das ist Punkt Nummer 1. Und der zweite Punkt ist auch so ein bisschen, ja, aus der Kategorie, kannst du dir eigentlich nicht ausdenken. Es ist so, dass ja bei den Olympischen Turnieren früher mal mit den Olympischen Maßen gespielt wurde, also mit den Maßen der Internationalen Eishockey Federation. Das ist unterschiedlich. Das sind im Normalfall 60 mal 30 Meter. Und die NHL Rings, die NHL-Eisflächen, die messen 60,6 mal 25,9 Meter, also sind ein ganz kleines Stück länger, dafür aber eben schmaler, und dementsprechend ist ja auch das Spiel an der Stelle etwas kompakter, vor allem schneller, und man hat weniger Reaktionszeit. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, ist es so, dass die Eisfläche in der neuen Arena Milano Cortina nicht einmal einem der beiden Standards entspricht, sondern quasi ein ganz eigenes Maß ist. Denn ein NHL-Ring, der hat normalerweise eben, habe ich erwähnt, die 61 mal 26 Meter. Das sind 200 mal 85 Fuß, wenn man das in nordamerikanische Größenordnungen umrechnet. Und die Arena in Mailand, die ist 197 Fuß lang. Das sind dann, ja, sagen wir mal 60 Zentimeter, vielleicht eher, nee, 60 sind es nicht, ein Meter ist es ja, mal ungefähr 30, 33 Zentimeter kann man da rechnen. Also rund ein Meter kürzer. Jetzt wurde schon gesagt, man wird diese Länge wahrscheinlich bei der neutralen Zone wegnehmen, damit eben die beiden Angriffsdrittel entsprechend identisch bleiben. Trotzdem ist es natürlich so, dass sich dadurch das Spiel nochmal ein Stück weit verändert. Jetzt sagt der eine oder andere, naja gut, also wir reden davon, das ist jetzt wirklich knapp ein Meter, das kann ja nicht so einen großen Unterschied machen. Macht es aber am Ende schon, und vor allem muss man ja eine Sache bedenken, wir reden jetzt nicht mal über Standard-NHL-Teams, sondern wir reden fast, würde ich jetzt mal sagen, über All-Star-Teams. Das sind nicht ganz All-Star-Teams, weil ein All-Star-Team natürlich die besten Spieler aus allen Ländern hat, aber in dem Fall sind es ja zumindest die besten Spieler aus einem Land gegen die besten Spieler aus einem anderen Land. Das heißt, ein Nationalteam ist, würde ich mal sagen, wahrscheinlich schon noch ein Stück weit besser von der Qualität her, und die Duells, das haben wir ja auch beim Four Nations Face-Off gesehen, die sind nochmal intensiver, und da kann eben so ein Meter weniger Eisfläche durchaus nochmal einen Unterschied ausmachen. Und ja, es ist im Prinzip fast schon eine Never-Ending-Story die letzten Wochen gewesen, großes Thema eben in Nordamerika. Ich habe da jetzt in den letzten Sendungen ja auch nicht so viel drüber geredet, weil natürlich das kein NHL-Turnier ist. Aber es hat natürlich eine gewisse Bedeutung, denn die NHL-Spieler werden dort abgestellt. Wir werden sicherlich irgendwann darüber reden, dass der ein oder andere entweder müde oder auch verletzt zurückkehren wird aus Italien. Und vielleicht reden wir auch gar nicht darüber, dass NHL-Spieler dort aktiv sind. Denn das ist natürlich auch noch eine Option, dass die NHL sagt, nee, das entspricht nicht dem, was wir brauchen. Und dementsprechend werden wir unsere Spieler dort nicht spielen lassen. Das, würde ich sagen, ist das Worst-Case-Szenario. Wobei dann natürlich, wenn wir wirklich Verletzungen haben sollten, irgendwann auch die Frage gestellt wird, ob es dann wirklich das Risiko wert war. Aber das sind im Moment noch Themen für die Zukunft. Es gibt dort noch einiges an Bedarf. Und man muss ja auch sagen, im Moment ist eben wirklich nicht klar, in welchem Zustand diese Halle dann übergeben wird. 2. Februar fertig, 5. Februar sollen die Damen spielen. Ich sag mal mit allem Respekt, da werden wahrscheinlich nicht unbedingt die 16.000 kommen. Wobei, kann man natürlich auch an der Stelle vielleicht erwarten. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr knapp. Und was dann auch noch ein Thema war, so ein Randthema, das hatte ich im Ray and Jacks Podcast noch mitbekommen. Es ist natürlich auch so, dass die Besitzer der NHL-Teams nicht gerade erfreut waren über die Olympischen Spiele, denn ganz klar, die NHL macht mit Olympia keine Werbung, Olympia macht aber natürlich mit NHL-Spielern Werbung und die verdienen eben Geld damit. Und um das so ein bisschen zu kompensieren, hat man gesagt, okay, jeder Besitzer bekommt ein Paket mit Hotel, mit Tickets zu allen Eishockeyspielen dort entsprechend, auch noch für eine Begleitperson, Flug ist mit dabei und so weiter und so fort. Das ist erstmal ganz nett, aber dann kommt noch das Thema, dass nicht immer nur ein Besitzer existiert für ein NHL-Team, sondern dass es dann ein Konsortium ist. Und da haben jetzt bei Ray and Jax die beiden drüber gesprochen, dass ein zusätzliches Paket, also für 2 Personen, Flug aus Nordamerika plus ein Hotelzimmer plus ein, ich nenne es jetzt mal, was weiß ich, Golden Ticket für alle Spiele, alle Eishockeyspiele dort entsprechend beim Männerturnier, das kostet dieses Paket 225.000 Euro. Also kann man jetzt natürlich sagen, naja, das sind meistens Milliardäre, denen die NHL-Teams gehören. Das ist schon richtig, aber vielleicht sind sie auch Milliardäre geworden, weil sie eben nicht das Geld rausschmeißen. Und das ist schon eine ganz, ganz stolze Summe. Und wenn man dann eben dieses Ganze drumherum mit dem Eis und so weiter hört, naja, warten wir mal ab, was dabei rauskommt. Ich würde jetzt Stand heute sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die NHL-Spieler dort nicht antreten werden, aber es ist zumindest eine Option und bis dahin gibt es vielleicht nochmal die ein oder andere Wendung in dieser Geschichte. Apropos die ein oder andere Wendung. Bisher muss man ja sagen, dass in der Saison 2025, 2026 noch nicht so mega viele Situationen existierten, wo die Schiedsrichter stark kritisiert werden mussten. Ich habe in der letzten Folge ein bisschen darüber geredet, die Situation mit Connor Bedard. Es gab das Thema Mikko Rantanen mit den beiden Checks, mit der vielleicht zu geringen Strafe nach dem ersten Spiel, definitiv nach dem zweiten Spiel dann auch oder nach der zweiten Aktion vielmehr. Aber ansonsten war das bisher, sage ich jetzt mal, vergleichsweise ruhig, was da abgelaufen ist. Und da muss man eben sagen, dass jetzt in den letzten Tagen dort einige Themen hochgekommen sind, die so ein bisschen wieder in die Richtung der letzten Jahre gehen, dass wir wieder Situationen haben, wo die Schiedsrichter insgesamt, aber vor allem dann auch der Situation Room in Toronto nicht so das beste Bild abgeben. Und George Parris, der lief jetzt beim Board of Governors rum in Colorado Springs, ist das, glaube ich. Also die Besitzer haben sich da nochmal getroffen. Da gab es eben auch Aktualisierungen übrigens zu den Olympischen Spielen zum Stand der Halle. Und dort hat Parris wohl gesagt, naja, bisher fühle ich mich ganz wohl und gab noch nicht so viele Themen. Tja, letzten Tage gab es ein paar mehr. Und zwar fangen wir mal einmal an, erstmal mit einem, glaube ich, relativ einfachen Thema. Bobby McMahon ist für ein Spiel gesperrt worden und zwar für eine Aktion, einen hohen Stock gegen Oliver Bjorkstrand im Spiel Toronto gegen die Tampa Bay Lightning. Ich glaube, das haben sie 2-0 gewonnen, meine ich. Das Ganze war eine Folge aus einer Aktion erstmal von Gonsalves gegen Dakota Memes. Da muss man sagen, das ist ein Knee-on-Knee-Hit und er bekommt dafür eine Matchstrafe. Sah jetzt eher unglücklicher aus, also nicht so richtig brutal wie das, was wir vor ein paar Wochen hatten bei Utah gegen St. Louis. Trotzdem, auch da bin ich wieder der Meinung, wenn es denn eine Matchstrafe gibt, dann sollte man danach zumindest auch eine Geldstrafe aussprechen, wurde nicht gemacht. Aber danach gab es eben so ein bisschen Gerangel hin und her, den einen oder anderen Crosscheck, und in der Folge hat Bobby McMahon mit seinem Schläger den Helm von Oliver Bjorkstrand dort getroffen und gehauen. Hoher Stock, ganz klar, Einspielsperre. Ist okay, hätte ruhig auch zwei Spiele sein können, denn Stock auf Kopfhöhe bzw. über Kopfhöhe ist, würde ich sagen, deutlich zu hoch und dementsprechend zumindest das eine Spielsperre hat er sich verdient. Das war noch, sage ich mal, relativ einfach zu regeln von den Schiedsrichtern. Dann ging es aber los. Es gab einen Handpass und wieder war Tampa involviert. In dem Fall im Spiel gegen die Pittsburgh Penguins. Da war es so, Tor war leer, die Penguins haben geführt. Und dann hat an der Seite Erik Karlsson versucht, den Puck rauszuschießen aus der defensiven Zone. Und Brandon Hagel stand außen eben an der Bande. Und der Puck sprang irgendwie quasi in Richtung seines Gesichtes und hat versucht, sich da quasi zu schützen. Nimmt dann also die Hand auch hoch. Und von dem Handschuh, von der Hand, prallt der Puck eben wieder aufs Eis. Es wird weitergespielt. Ein paar Sekunden später gibt es ein Tor von Nikita Kucherov und das wäre der Ausgleich gewesen. Der zählt aber nicht, weil dann vom Situation Room entschieden wird mit den Schiedsrichtern zusammen. Ich weiß gar nicht, wer dann da das letzte Wort hat in dem Fall. Auf jeden Fall wird entschieden, dass das ein Handpass war und dass eben entsprechend dieses Tor nicht zählen darf. Es war ein Missed Stoppage, also wenn es einen Handpass gibt, dann muss von den Linesmen abgepfiffen werden. Das haben sie verpasst und dann gibt es eben die Überprüfung in den letzten Minuten sowieso eines Spiels durch den Situation Room, haben eben diesen Handpass gesehen und haben das Tor nicht anerkannt. Naja, würde ich sagen, grenzwertige Entscheidung. John Cooper hat danach auch gesagt, sinngemäß, naja, die Frage ist ja, was für einen Zweck erfüllt er? War das wirklich ein Handpass, wo er den gezielt dahin gebracht hat, den Puck? Eher nicht. Er hat dann das Beispiel gebracht zu dem Journalisten, der gefragt hat, wenn ich jetzt das Mikrofon in deine Richtung werfe, dann wirst du auch die Hand hochnehmen. Und genauso hat das in dem Fall Brandon Hagel gemacht. Das war mehr ein Schutzreflex als irgendeine aktive Bewegung. Da sind wir allerdings natürlich dann dabei, möchte die NHL eine subjektive Entscheidungsfindung haben in diesem Fall? Also das heißt, möchten wir als Schiedsrichter bzw. als Situation Room darüber entscheiden, ob der Spieler wirklich dort eine aktive Bewegung gemacht hat und diesen Pass oder diese Bewegung des Pucks dann initiieren wollte? Oder sagen wir, naja, wir machen eine Schwarz-Weiß-Entscheidung und jedes Mal, wenn der Handschuh vorher getroffen wird, ist es kein Tor. So, in dem Fall wirkte es dann nach diesem Spiel so, dass die NHL sich dazu entschieden hat, zu sagen, okay, wir machen das Ganze schwarz-weiß. Das war zwar keine Absicht von Brandon Hagel, aber um das Ganze einfacher zu machen, sagen wir, immer dann, wenn ein Puck vor einem Tor den Handschuh berührt und wenn das Team dann in Puckbesitz, in Scheibenbesitz bleibt, dann werden wir darauf entscheiden, dass das eben entsprechend an der Stelle ein Handpass ist und damit zählt das Tor nicht so. Das wäre für mich noch eine nachvollziehbare Entscheidung gewesen und man hätte dann eben sagen können, okay, das gilt jetzt für alle Spiele. Wir spulen mal ein paar Tage vor und da gab es die Partie zwischen den Columbus Blue Jackets und den Florida Panthers. Zweite Drittel, die Blue Jackets haben einen richtig guten Start gehabt, die führen mit 4:1 und dann gibt es eine Situation, Brad Marchand hinter dem Tor der Columbus Blue Jackets hat auch wieder die Hand oben, versucht einen Puck zu fangen hinter dem Tor. Stattdessen ist es so, dass der Puck von seinem Handschuh wieder abprallt, fällt aufs Eis. Dann gibt es auch wieder ein, zwei Pässe und Seth Jones macht ein Tor und man würde dann eben entsprechend auch denken, beziehungsweise am Ende hat, glaube ich, Carter Verhaeghe dieses Tor bekommen. Aber es ist so gewesen, dass eben dann zwei, drei Pässe kommen. Genau, Carter Verhaeghe war es, Seth Jones war es nicht. Und es ist wieder eine Situation wie beim Spiel von Tampa Bay. So, und auf der Bank ist Dean Evason und Dean Evason sagt, okay, zwei, drei Tage vorher hatten wir die Situation, Puck am Handschuh, das wurde als Handpass entschieden. In dem Fall war es jetzt quasi fast noch deutlicher von Brad Marchand. Kann man wirklich sagen, das ist ein Handpass. Ich mache eine Challenge und das Tor würde nicht zählen und wir bleiben eben bei 4:1. Tja, Pustekuchen. Es wird entschieden, das war kein Handpass, das 4:2 zählt und es gibt ein Powerplay für die Florida Panthers. Die schießen das 4:3 auch noch in diesem Powerplay. Kurz danach später das 4:4. Ganz wildes Spiel. Am Ende gewinnt Florida mit 7:6 nach Verlängerung. Aber wir haben eine Kontroverse, denn in diesem Fall ist es ja nun wirklich so gewesen. Zwei sehr identische Situationen, zwei unterschiedliche Entscheidungen und es fehlt vollkommen die Konstanz. Und für die Trainer ist es verständlicherweise so, dass sie da an der Stelle ja einfach nicht mehr wissen, was sie denn challengen können oder nicht. Wir spulen wieder ein paar Tage weiter, haben die Partie Edmonton gegen die Buffalo Sabres. Da gibt es erstmal eine Situation, dass ein Icing Call übersehen wird bei einem Tor von Connor McDavid. Und dann gibt es eben entsprechend auch eine Situation, wo wir wieder ein Tor haben, was dann am Ende aberkannt wird. War im zweiten Drittel. Rasmus Dahlin bringt den Puck in Richtung Tor. Dann gibt es eine Situation, wo der abprallt von Stuart Skinner. Der prallt hoch. Und da sind drei oder vier Spieler, die in irgendeiner Form sich um den Puck rumbewegen, der in der Luft ist. Alex Tuck bewegt sich auch in Richtung Tor, nimmt seinen Schläger irgendwie runter und trifft dabei mit dem Handschuh den Puck und der Puck geht nach unten. Tage Thompson holt sich den Rebound und oder den Loose Puck und macht ein Tor. Dieses Tor zählt nicht. Unterschied zu den beiden Situationen vorher für mich, beide Hände von Tuck sind in dem Fall am Schläger. Das heißt, er hat keine Bewegung, wo er jetzt irgendwie losgelöst die Hand hochnimmt und versucht, den Puck zu fangen oder sich im Fall von Hagel zu schützen, sondern er hat eben deutlich den Schläger mit dabei, sieht wahrscheinlich diesen Puck auch gar nicht. Zumindest ist das die Vermutung dann auch von Lindy Ruff gewesen. Ja, und trotzdem wird das Tor nicht anerkannt. Also wieder eine etwas andere Situation. Dritte Variante, dritte Entscheidung. Und dann hatten wir noch eine vierte Szene zwischen den Chicago Blackhawks und den New York Rangers. Da war es so, dass Colton Duck hinter dem Tor den Puck stoppt mit der Hand und er versucht dann noch, den weiter zu stochern mit dem Schläger. Das gelingt ihm aber nicht, sondern Ilya Mikheyev, der eigene Mitspieler, erwischt den, schießt den vors Tor. Ryan Donato macht ein Tor. In dem Fall wird das Tor nicht anerkannt. Das ist für mich die einzige Situation, wo ich sage, das ist ein klarer Handpass, auch wenn er in dem Sinne nicht absichtlich ist, sondern Colton Duck versucht da schon selber mit dem Schläger den noch weiter zu stochern. Also nur zur Info, wenn er den Puck mit der Hand berührt, danach aber mit seinem Schläger berührt, dann ist es in dem Fall eben kein Handpass, sondern dann ist ja die Bewegung vom Schläger aus zum Mitspieler und nicht eben direkt vom Handschuh aus. Tja, die NHL hat anscheinend ein Problem mit Handpässen. Ist natürlich jetzt kompletter Zufall, dass das innerhalb von 6-7 Tagen in 4 Spielen passiert ist. Aber es ist eben schon wieder eine Grau- oder ein Graubereich, wo die Liga meiner Meinung nach relativ schnell Klarheit schaffen sollte. Jetzt war es wieder so, Batman wurde auch gefragt bei dem Board of Governors Meeting. Ja, was macht er denn da? Dann sagt er, naja, wir haben 1300 irgendwas Spiele, jetzt haben wir mal kurz zwei Situationen gehabt. Naja, das war noch bevor Situation 3 und 4 aufgetreten sind. Plötzlich sind es eben schon mal wieder ein paar mehr. Für mich wäre es einfach so, da sollte man schnell eine Entscheidung treffen und vielleicht sollte man entweder Handpässe ganz verbieten. Defensiv ist das ja wirklich möglich. Da wissen wir ja auch, dass zum Beispiel der Puck weggeschmissen werden darf und so weiter und so weiter. Warum sagt man nicht generell, wird das verboten? Ich habe gesagt, dann macht eine Schwarz-Weiß-Entscheidung draus. So, und was man dann ja auch noch machen kann, ist, um das Ganze auch relativ einfach, finde ich, zu machen, ist zu sagen, okay, wenn der Handschuh am Schläger ist, dann darf ich natürlich den Puck damit berühren, denn letzten Endes ist das ja mein Spielgerät und ich muss das ja festhalten und wenn ich damit dann eben entsprechend dort auch den Puck berühre, dann ist das so. Für mich wären das Schwarz-Weiß-Entscheidungen, klingt einfacher und würde uns ein paar Diskussionen in dem Fall auch dann ersparen. Was ganz interessant war, war schon in den Situationen, dass die Coaches John Cooper und in dem Fall Dean Everson, ich glaube auch Lindy Ruff, relativ offen kritisiert haben, was dort entschieden wurde auf dem Eis. Wir hatten dann zwischendrin eine Situation, wo wir das Spiel hatten, der Colorado Avalanche bei den New York Islanders. Wir mal einmal gucken, das war glaube ich am 8. Dezember. Ne, am 8. Dezember kann es nicht gewesen sein, das war der Montag. Ich glaube, es war am Freitag, den 5. Dezember. Da waren die Avs zu Gast, genau, bei den New York Islanders auf Long Island und im Spiel gab es dann eine Situation, wo noch beim Spielstand 0:0 vorm Tor der Avs ja, Gewühl war und Kyle MacLean hat letzten Endes ein Tor erzielt. Es war aber so, dass zum einen Mackenzie Blackwood einen Schläger von Mark Gatcombe bei sich quasi im Schoner drin hatte. Also der Schläger eines Gegners hing in seinem Schoner fest. Das ist das eine gewesen. Und das zweite ist gewesen, dass MacLean im Prinzip auf der Suche nach dem Puck den Schoner von Blackwood einfach weggeschoben hat. Und daraufhin hat Jared Bednar dann gesagt, nach dem Spiel, also das war ein Joke, das ist ein Witz, was da entschieden wird. Goalie-Interference ist ein Witz. Wenn das keine Goalie-Interference ist, dann soll ihm jemand zeigen, was Goalie-Interference ist, also Torwartbehinderung ist. Und die NHL hat ein Statement danach rausgegeben und hat gesagt, dass der Videobeweis hat die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Eis unterstützt, dass es zufälliger Kontakt mit dem Torhüter Mackenzie Blackwood von Colorado war und dass die Spieler von New York einen Spielzug, eine Aktion auf einen freiliegenden Puck, einen Loose Puck durchgeführt haben. Und da steht auch drin, in einer Rebound-Situation, wo ein Torhüter und ein angreifender Spieler gleichzeitig versuchen, einen lose oder einen freien Puck zu spielen, egal ob jetzt in oder außerhalb des Creases, zufälliger Kontakt ist erlaubt und jedes Tor, das dadurch erzielt wird, ist erlaubt. So, wenn man sich die Situation anguckt, also ich weiß nicht, was die Liga unter Zufall versteht, aber wenn ich einen Schläger benutze, um das Pad von einem Torhüter wegzuschieben, weil der Puck unter diesem Pad liegt, dann ist das keine zufällige Bewegung und kein zufälliger Kontakt mit dem Torhüter. Und es tut mir halt einfach leid. Ich kann es nicht leiden, wenn die Liga, nachdem eine Entscheidung getroffen wird, ich kann ja verstehen, wenn die Schiedsrichter auf dem Eis sagen, das ist jetzt so, das ist die Situation, wir haben das so entschieden, das ist für uns keine Torhüterbehinderung, weil die alle versuchen, irgendwie den Puck zu finden. Der ist nicht safe, wir haben nicht gepfiffen, da ist kein Handschuh drauf, da ist nichts drauf. Das war für uns eine Situation, die in Ordnung war. Wenn dann der Situation Room auch noch quasi direkt danach sagt, also nee, für uns sieht das auch so aus, ein bisschen gestocher und vielleicht will man ja auch nicht so lange ein Review haben. Okay, alles in Ordnung. Kann ich verstehen, in der Minute, also erstmal auf dem Eis kann ich es verstehen von den Schiedsrichtern, ich kann es auch verstehen in den Minuten danach im Situation Room. Was ich absolut nicht nachvollziehen kann und was für mich jedes Mal ein absoluter Witz ist und eben genau das schlechte Bild der NHL weiter zementiert, was sie in diesem Bereich haben, ist dann sich hinzustellen, Stunden später, wo man dann in Ruhe drauf gucken kann oder vielleicht auch am nächsten Tag und zu sagen, also die Entscheidung wurde getroffen, weil Regel so und so das und das besagt. Und man braucht sich nur die Bilder anzugucken und weiß ganz genau, dass das, was in der Regel steht, nicht das war, was da passiert ist. Dass nämlich eben das genau kein zufälliger Kontakt war, sondern dass der natürlich gezielt unter dem Schoner vom Torhüter nach diesem Puck gesucht hat. Und ja, es war das dritte Mal, dass Kritik kam von Jared Bednar. Und dann hatten wir noch, das war am Freitag das Spiel und am Sonntag dann war das Spiel der Avs gegen die New York Rangers. Da hatten wir auch eine Situation, wo Artemi Panarin seinen Schläger hoch hat, den Puck berührt, auch kurz vor Ende. Und dann gibt es nachher den Ausgleich. Ich glaube, Zibanejad hat den Ausgleich dann gemacht für die New York Rangers. Und die Avs haben auch gesagt, naja, hallo, hoher Stock. Und wenn man sich da auch die Videobilder anschaut, dann sieht das für mich auch sehr, sehr dubios aus am Ende, was da für eine Entscheidung getroffen wurde. Denn Panarin spielt den Puck mit seinem Schläger. Da sieht man schon, dass der relativ hoch ist. Und der Puck, der Schläger berührt danach den Helm von Olofsson. Und ich weiß nicht, wie das physikalisch möglich ist, dass man mit einem Schläger unterhalb der Schultern den Puck spielen kann, um dann den Helm eines Gegenspielers zu treffen. Da würde ich behaupten, dass es physikalisch unmöglich ist, dass das passiert, weil da müsste man eigentlich quasi kopfüber sein in der Situation vorher. Aber wie gesagt, für mich war das ein klarer, hoher Stock. In dem Fall nicht entschieden. Auch das ist wieder eine Situation, wo ich dann im Nachhinein sage, okay, das ist eher grenzwertig. Ich habe jetzt gesagt, klar, kann dann verstehen, wenn die Liga sagt, okay, das ist eher grenzwertig. In dem Fall bleiben wir bei der Schiedsrichterentscheidung. Es passte aber einfach rein in das Bild aus den Tagen drumherum, dass es eben diverse Entscheidungen gab, die ja einfach mal wieder ein schlechtes Bild abgeben. Und Was mir dabei eben am meisten nicht gefällt, ist diese Arroganz, die jedes Mal an den Tag gelegt wird mit den Statements, die komplett falsch und entgegen dem sind, was auf dem Eis passiert ist. Und dann eben auch Gary Batman so, ja, was wollt ihr denn eigentlich bei 1300 Spielen? Da passiert halt mal was. Da werden wir uns doch jetzt nicht direkt bewegen und was dazu sagen. Naja. Ja, und dann haben wir noch eine Situation, die auch wieder vollkommen typisch ist für die NHL. Wir haben einen Check gehabt, das ist schon ein paar Tage her gewesen, hatte ich nicht drüber geredet, einen Check gehabt von Jacob Trouba von den Anaheim Ducks gegen Ryan Leonard von den Washington Capitals. Leonard fährt mit dem Puck hinterm Tor lang oder in Richtung hinters Tor von Anaheim, hat einen Gegenspieler mit dabei und spielt den Puck auch weg. Und Trouba kommt als dritter Spieler rein, kommt auch hinter dem Tor, also quasi aus einem Winkel, wo ihn Leonard nicht sehen kann. Leonard ist in einer klaren Vulnerable Position. Der Check von Trouba geht als First Contact direkt gegen den Kopf. Vollkommen überflüssig. Wie gesagt, er ist der dritte Spieler in einem Duell, in einem 1 gegen 1 Duell. Vollkommen überflüssig. Hoch, absolut gefährlich. Leonard verletzt sich, ist am Kopf, glaube ich, verletzt, an der Schulter verletzt, fehlt jetzt ein paar Wochen den Washington Capitals und es gibt nichts, gar nichts. Wenn du mal nachguckst, ich meine, im Spiel selber gab es nichts und es gibt natürlich danach auch keine Strafe. Da sind wir übrigens dann auch wieder bei dem Punkt, wer sich daran erinnert, Jacob Trouba, das ist derjenige, der vorletzte Playoff, nicht jetzt die letzte Saison, da haben sich die Rangers ja nicht qualifiziert, sondern vorletzte Playoff quasi waagerecht in der Luft lag, weil er seinen Gegner verletzen wollte, würde ich da einfach mal sagen, weil was anderes kannst du in so einer Situation nicht machen. Der duckte sich dann weg und Trouba knallt gerade gegen die Bande. Jacob Trouba war auch derjenige, meine ich, der damals Sidney Crosby zufällig in Anführungsstrichen verletzt hat. Also er ist immer jemand, der grenzwertige Hits hat und der Hit war halt vollkommen drüber. Er verletzt einen Gegenspieler und bekommt aber in dem Fall keine Strafe, ich gucke hier gerade mal, er hat keine Strafe bekommen, nicht mal 2 Minuten oder irgendwas. Ja, es ist einfach wirklich nicht nachzuvollziehen, wie die Liga da agiert. Das ist ein, da muss man ja auch sagen, ist ein Skilled Player, ein junger Spieler. Ich meine, es ist vollkommen egal, ob der jetzt jung ist oder skilled, man muss einfach die Spieler schützen. Und da ist halt für mich wieder auch diese Institution, Department of Player Safety, das ist so, also welche, was sollen die sichern? Sichern die Karrieregrundlage und das Einkommen von den Spielern, die diese Checks machen und die diese Aktion machen? Ich weiß es nicht, weil das ist für mich wirklich nicht nachvollziehbar. Und ich bin gespannt, was am 6. Januar passieren wird. Da gibt es das Rematch, in Anführungsstrichen, in Washington. Bin mir ziemlich sicher, dass da die Washington Capitals zumindest mal anklopfen werden bei Herrn Trouba. Ich weiß nicht, ob Leonard dann wieder mit dabei wäre ihm zu wünschen, dass er zumindest dann auch schon wieder spielen kann, glaube ich aber eher nicht. Und ja, ich finde es halt total überflüssig und das sind eben so Situationen, da kannst du relativ einfach durch eine Strafe dann den Spieler rausbringen. Das wären für mich auch mindestens 2 bis 3 Spiele Sperre, wenn man die Strafen in der Vergangenheit gegen Trouba ausgesprochen hätte, die man hätte aussprechen müssen, würden wir hier über einen zweistelligen Bereich reden. Ja, es ändert sich so gut wie gar nichts in der NHL und das ist sehr, sehr ärgerlich. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Es waren jetzt ein paar wirklich unglückliche Situationen in den letzten Wochen und das kann eben auch dazu führen, dass an der Stelle ja mal wieder irgendwann jemand schwerer verletzt wird, wobei bei Leonard ein paar Wochen Verletzung, ich meine, was wollen sie haben? Also das ist immer so, naja, sicherlich nicht schön, dass der den Washington Capitals für ein paar Wochen fehlen wird. Und apropos ein paar Wochen fehlen, dann schauen wir nochmal rein in die Thematik Verletzungen bei den Anaheim Ducks. Da waren wir eben Frank Vatrano, guter Day-to-Day, okay, hat einen Puck ins Gesicht bekommen. Peter Majek fällt aus und Lukas Dostal ist auch noch nicht wieder fit an der Stelle. Ansonsten will ich mal einmal schauen, ob es noch aktuellere Verletzungen gibt. Tyler Seguin ist wieder da bei den Dallas Stars. Haben wir mal eine positive Nachricht. Und ansonsten Victor Hedman und Andrei Vasilevskiy wurden beide auf Injured Reserve gesetzt von den vom Tampa Bay Lightning. Bedeutet also, dass sie eine Woche auf jeden Fall noch weiter ausfallen werden. Bei Chris Tanev wird von den Toronto Maple Leafs überlegt, ob er sich einer OP unterzieht und dann könnte es richtig lange dauern, vielleicht auch bis Saisonende, bis er wieder zur Verfügung steht. Dann ist Joseph Woll verletzt, ist auch auf Injured Reserve gemacht worden. Also das hat dann eben den Grund, man kann damit dann wieder jemanden hochziehen. Es ist aber dann eben entsprechend so, dass der Spieler auch einen gewissen Zeitraum fehlen muss. Das ist also der Grund, warum man da so bestimmte Listen hat. Packe ich den Spieler da drauf, muss er so und so viele Tage, / so und so viele Spiele, je nachdem, wo ich ihn drauf packe, verpassen. Das heißt aber, dass ich dann eben entsprechend einen anderen Spieler hochziehen kann und den einsetzen kann und einen Kaderplatz mehr habe. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier keine spezielle Verletzung aus den letzten Wochen. Wenn ihr da jemanden habt, den ich vergessen habe, sehr, sehr gerne melden, sehr, sehr gerne auch entsprechend mit schreiben. Und dann gibt es ein großes Thema und hier habe ich sie, die Vancouver Canucks beziehungsweise ihren Verteidiger Quinn Hughes, und das ist auch etwas, was ganz, ganz groß diskutiert wird in Nordamerika. Die Canucks haben wohl vor ein paar Wochen ja im Prinzip ein Memo rausgeschickt und gesagt, also pass mal auf, wir werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht so richtig in die Playoffs kommen. Wenn ihr Veteranen haben wollt, wenn ihr Spieler haben wollt bei uns, die etwas länger schon in der NHL aktiv sind, dann könnt ihr euch bei uns melden und wir würden mal über ein Tauschgeschäft reden. Tja, es gibt aber einen Spieler, den sie eigentlich nicht loswerden wollen, aber über den wird jetzt am meisten geredet, nämlich Quinn Hughes. Ihr kennt die Geschichte, es gibt Quinn, es gibt Luke, es gibt Jack Hughes, die drei Hughes-Brüder, und die wollen vielleicht irgendwann mal zusammenspielen. Zwei von dreien sind schon in New Jersey, also wäre natürlich die logische Schlussfolgerung, dass der Dritte im Bunde dann auch irgendwann dahin kommt. Und anscheinend verstärken sich die Gerüchte, dass zumindest ein Tausch möglich wäre von Hughes, wobei nicht garantiert ist, dass er bei den New Jersey Devils landet. Auch die Detroit Red Wings sind wohl ein Team, was immer mal wieder genannt wird an der Stelle. Und das führt zu sehr, sehr viel Unruhe rund um Vancouver, rund um die anderen Mannschaften natürlich auch. Und tja, wie es der Zufall so will, wir brauchen ja auch ein paar Spiele der Woche für euch. Wieder die Fernsehempfehlungen für das Wochenende. Und da gibt es zum einen eine Empfehlung von mir für den Samstag, den 13. Dezember um 21 Uhr, 9 Uhr abends, deutscher Zeit. Ein hübsches Spiel zwischen den San Jose Sharks und den Pittsburgh Penguins. Natürlich Macklin Celebrini, der Jungstar, der neue Star der NHL, gegen den Altmeister, gegen Sidney Crosby. Beide vielleicht demnächst zusammen unterwegs auf kleinerer Eisfläche, wenn die denn fertig ist. Haben wir ja gehört. Also Samstag 21 Uhr die Sharks bei den Pittsburgh Penguins. Und dann gibt es am Sonntag ein Gastspiel der Vancouver Canucks bei den New Jersey Devils. Und ihr dürft euch sicher sein, würde ich jetzt mal sagen, dass irgendeiner der Zuschauer da ein Schild hat. Quinn, komm her, kannst mit deinen beiden Brüdern zusammenspielen oder was auch immer. Auf jeden Fall wird das ein richtig großes Thema. Sonntag 18.30 Uhr gibt es das Spiel. Die Vancouver Canucks bei den New Jersey Devils. Ich kann gleich mal gucken, welche dieser Partien die Kollegen von Sky denn noch so übertragen. Werde ich hier mal parallel dazu machen. Also das ist das zweite Spiel, Sonntag um 18.30 Uhr deutscher Zeit. Und das dritte Spiel, was ich euch empfehlen werde, ist am Dienstagmorgen 1 Uhr deutscher Zeit. Die Florida Panthers bei dem Tampa Bay Lightning. Ich glaube, die mögen sich nicht, habe ich gehört. Und das könnte mal wieder sehr, sehr interessant sein. Florida, trotz vieler Verletzten, jetzt in den letzten Tagen auch wieder besser drauf. Und Tampa Bay ist sowieso ein Phänomen, wo man eben entsprechend auch sagen muss, dass da ja so viele Siege noch zusammenkommen, obwohl sie so viele Verletzten haben, ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und ich versuche jetzt mal hier relativ schnell rauszufinden, wann denn die nächsten Spiele bei Sky sind. Aha, live auf Sky. Ja, hier kann man nur ein Abo abschließen. Das ist natürlich nicht so toll. Dann versuchen wir es mal mit dem Programm auf Sky. Auch das ist ja wieder so ein Thema, ob man das dann hier direkt findet. Das Fernsehprogramm und TV-Programm heute auf Sky. Na, heute wollen wir nicht, sondern wir wollen gerne Samstag haben und Samstagabend schauen, welche Partien es gibt. Es gibt Anaheim bei den New Jersey Devils und es gibt Tampa Bay gegen die New York Islanders. Das heißt also die Partie Sharks gegen Penguins um 21 Uhr, die könnt ihr euch über DAZN angucken. Übrigens würde ich da einfach mal den persönlichen Tipp geben aus Erfahrungen der letzten Wochen. Schaut doch einfach mal, welche Spiele ihr so schauen könnt bei DAZN. Manchmal wird man ja überrascht, sage ich jetzt. Einfach mal so und dann könnt ihr eben entsprechend selber schauen, was da vielleicht auch angeboten wird. Und am Sonntag gibt es tatsächlich dann bei den Kollegen von Sky um 18.30 Uhr Vancouver in New Jersey. Also, da eben Quinn Hughes spielt vor, vielleicht bei seinem neuen Team. Übrigens um 21 Uhr am Sonntag noch Utah gegen Pittsburgh, auch bei Sky. Aber wie gesagt, meine TV-Empfehlung nochmal Samstagabend 21 Uhr die Sharks in Pittsburgh, Sonntag 18.30 Uhr die Canucks bei den Devils und am Dienstag 1 Uhr deutscher Zeit die Panthers beim Tampa Bay Lightning. Das sind meine drei Empfehlungen für die Spiele rund um das Wochenende bzw. zum Wochenbeginn. Und dann schauen wir nochmal rein in die Kategorie Stars der Woche, denn die gab es natürlich auch mal wieder am Montag, wurden die ausgezeichnet und die zeigen auch so ein bisschen, welche Teams natürlich wie immer, welche Teams gut drauf sind. Die Woche endete am 7. Dezember und richtig gut waren Carter Verhaeghe von den Florida Panthers. Der hatte 4 Tore und hat da eben 3 Spiele gehabt für und 5 Punkte insgesamt. Das ist schon nicht schlecht. Die Panthers haben in 3 von 4 Spielen in der Woche gepunktet und wie gesagt klettern so langsam wieder in die Playoff-Ränge. Dann hatten wir den Kollegen Jake Oettinger von den Dallas Stars mit einer perfekten Woche. 3 Spiele für ihn, 3 Siege, 0,98 der Gegentorschnitt, 96% die Fangquote. Sehr, sehr gut unterwegs und die Stars schaffen es, obwohl die Fs ziemlich gut sind, trotzdem dran zu bleiben. Und ich glaube, in der letzten Woche haben sie sogar einen Punkt aufgeholt. Ja, da nochmal, ne, das nächste Spiel ist, glaube ich, irgendwie im März zwischen den beiden Mannschaften. Muss man mal abwarten, wie sie dann aussehen. Und der erste Star der letzten Woche, das war Ilya Sorokin von den New York Islanders. Der hat auch alle 3 Spiele gewonnen in der letzten Woche. 1,33 war da der Gegentorschnitt. Auch wieder 96% die Fangquote. Also sehr, sehr gut da unterwegs gewesen, der Torhüter der New York Islanders. Und er hat auch diverse Bestenlisten jetzt in den entsprechenden Kategorien bei den Islanders weiter hochklettern können. Ich will da jetzt gar nichts die Details dann an der Stelle noch nennen, aber das ist schon beeindruckend, wo er da jetzt überall schon vorne mit dabei ist, denn die Islanders sind ja auch eine Franchise, die schon relativ lange in der NHL ist. Tja, ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt, sehr, sehr gerne. Ich habe es schon registriert, einige von euch haben reagiert auf das Thema junge Teams. Also in dem Fall wären es die 3 Anaheim Ducks, San Jose Sharks und die Chicago Blackhawks. Das ist sicherlich eine Folge wert. Muss ich mal schauen, wann ich das dann entsprechend schaffe. Und ansonsten auch gerne, gerne schreiben, gerne melden. Es gibt ein paar Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen. Das habt ihr in den Shownotes immer auch zusammengefasst oder entsprechend auch dann im Abspann. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das teilt. Es gibt ja jetzt diese Jahresbestlisten bei Spotify, habe ich auch schon ein paar Nachrichten von euch bekommen. Entsprechend da an der Stelle mit der besten Liste, mit eurer Top-Liste von Podcasts, die ihr euch angehört habt. Auch da freue ich mich einfach auch erstmal als Feedback drüber, wenn ich da irgendwo bei euch mit auftauche. Dann gibt es meinen Adventskalender, da gibt es, wenn ich es denn schaffe, jeden Tag, also gestern habe ich, glaube ich, 3 Tage mal an einem nachgeholt, aber da gibt es tatsächlich ein paar Fragen. Ich werde jetzt auch mal eine Folge mit den Antworten dort entsprechend eine oder einen Beitrag veröffentlichen und da könnt ihr eben entsprechend auch, wenn ihr wollt, mitmachen und reinschauen. Da gibt es jeden Tag eine Frage. Manche sind relativ einfach für diejenigen, die schon länger der Liga folgen. Manche sind doch durchaus herausfordernd, also ist auch nicht immer so, dass da nur die einfachsten Fragen mit dabei sind, deswegen schaut doch da einfach an der Stelle einfach in den Adventskalender mit rein und dann gibt es noch ein paar persönliche News, die nicht direkt mit der NHL zu tun haben, aber zumindest mit Eishockey. Ab Januar wird es wieder Spiele der Svenska Hockey-Ligan, SHL, auf Sportdigital geben. Es soll am 8. Januar losgehen. Wenn ich die genauen Details habe, welche Spiele da jetzt wirklich genommen werden, werde ich euch das auch noch wieder mitteilen. Aber es ist dann geplant, immer am Donnerstag um 19 Uhr ein Spiel der schwedischen Liga dort zu übertragen. Und natürlich kann man jetzt sagen, naja, das ist nicht NHL, das ist richtig. Das Niveau ist aber trotzdem, finde ich, ziemlich gut. Und nur mal so, um einen Namen mal zu erwähnen, bei Tampa Bay spielt im Moment Charles-Édouard Dastou. Der hat auch einen richtig schönen Reverse-Hit jetzt gehabt, ich glaube letzte Nacht sogar. Und der war tatsächlich in der letzten Saison in Schweden unterwegs. Also da sind natürlich Prospects, junge schwedische Spieler, auch andere junge Spieler, die da entsprechend auch aktiv sind. Ihr habt ja auch mal gesehen, Pastrnak und Nylander waren, glaube ich, die beiden, die zusammengespielt haben dort. Und da sind aber nicht nur schwedische Spieler, die entsprechend, oder skandinavische, europäische Spieler, auch mancher Nordamerikaner geht vielleicht nochmal so einen kurzen Umweg, in dem Fall dann über Schweden und landet wieder in der NHL. Also durchaus auch eine sehr interessante Liga, was dann das Thema Scouting vielleicht betrifft in Richtung Nordamerika dementsprechend. Wie gesagt, wenn ihr da reinschauen wollt, ich kann dann auch mal schauen, wie die Bedingungen aktuell sind. Ich glaube, es sind jeweils so 5 bis 7 Euro, wenn ihr Sportdigital mit dazu haben wollt. Wer sich zum Beispiel auch für Baseball interessiert, das geht im Frühjahr dann wieder los. Aber wie gesagt, die Details zu den Spielen und was da an Paketen möglich ist, die werde ich euch in den nächsten Wochen dann eben entsprechend hier noch erläutern. Dann ist mir kurz vor Ende noch ein Thema eingefallen. Und zwar hat die NHL das Heritage Classic bekannt gegeben. Also ein Eishockeyspiel zwischen zwei kanadischen Teams. Meistens jedenfalls das einzige Team, was bisher nicht aus Kanada kam. Das waren die Buffalo Sabres. Und ein Outdoor-Spiel natürlich. Und das Heritage Classic 2026-27 findet statt am 25. Oktober im Princess Auto Stadium in Winnipeg zwischen den Winnipeg Jets und den Montreal Canadiens. Und das Stadion hat nur, muss ich dann eigentlich sagen, eine Kapazität von, hier steht, knapp 33.000 Plätzen, kann ich fast nicht glauben. Ist ein relativ kleines Stadion dann im Verhältnis zu anderen Stadien, die wir bei Outdoor-Spielen schon hatten, aber vielleicht ist die Atmosphäre dann auch ein bisschen besser. Ich weiß nicht, inwieweit man das dann für Eishockey noch umbauen muss. Ist ein Footballstadion vom University of Manitoba und findet eben dann statt am 25. Oktober. Also das am Ende noch als weitere News aus den letzten Tagen mit dazu. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.